Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
Willkommen im Erzähl davon Podcast. Ich bin Katrin und habe heute schon wieder ein Social Media Thema mitgebracht. Wir sind ja gerade in einem kleinen Social Media Fokus hier im Frühjahr 2021. Wenn wir an die sozialen Netzwerke denken, dann denken wir oft an Facebook, Instagram, Twitter und Co., aber nicht unbedingt an die beruflichen Netzwerke LinkedIn und Xing. Die sind aber tatsächlich auch für euch spannend oder können für euch spannend sein, wenn ihr zum Beispiel dort in Kontakt mit anderen Organisationen oder mit möglichen Sponsorinnen und Sponsoren treten möchtet oder zum Beispiel Skilled Volunteers sucht. Wir widmen uns deswegen heute der Plattform LinkedIn und Marc-Oliver Nissen ist zu Gast. Er ist Teil des Leadership-Teams der LinkedIn Talent Solutions für die Dachregion und leitet das Berliner Hauptstadtbüro. Also wir sind da direkt an der Quelle mit Marcs LinkedIn-Tipps, die er heute für euch parat hat. Marc ist übrigens auch selber ehrenamtlich aktiv und kennt die Vereinsperspektive und das merkt man auch im Interview an der einen oder anderen Stelle. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und sind gespannt, ob ihr danach vielleicht dann euer LinkedIn-Profil mal entstaubt. Heute im Podcast geht es um das Thema LinkedIn. Dieses soziale Netzwerk haben wir hier bisher noch nie besprochen, weil viele von euch das vielleicht auch als privates Netzwerk verorten und nicht als etwas, was ihr für euren Verein nutzen könnt. Und wir haben dazu hohen Besuch, nämlich Marc Nissen, der selber bei LinkedIn arbeitet und dort für NGOs zuständig ist und uns heute Rede und Antwort stellen wird oder vielleicht ein paar gute Geschichten rund um den Auftritt von NGOs bei LinkedIn erzählen wird. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Du hast nämlich vorhin einen ganz interessanten Punkt gesagt, das hat mir übrigens sehr gefallen. Du hast nämlich LinkedIn als Social Network bezeichnet. Und witzigerweise ist es das, was viele mit LinkedIn in erster Linie nicht assoziieren. Viele denken, das ist so eine, wie du auch vorhin sagtest, eine Jobs-Plattform oder ich stelle mich da als Professional dar oder ich suche da meinen Job oder stelle da meinen Lebenslauf dar oder solche Geschichten. Aber letztendlich, findet das irgendwo als Beiwerk halt auch statt. Aber am Ende ist es ein Social Network, in dem man sich eben halt miteinander vernetzt und austauscht. Und diese Plattform, also es wächst stetig. Ich kann jetzt gerade gar nicht die ganz aktuelle Zahl sagen. Wir releasen sie immer quarterly. Aber wir sind so bei knapp 740 Millionen Mitgliedern weltweit. Eine ganz interessante Zahl ist, dass wir knapp 3 Mitglieder pro Sekunde wachsen organisch. Das heißt, also während wir uns jetzt hier unterhalten, ist die Zahl, die ich gerade genannt habe, jetzt schon nicht mehr aktuell. Wir sind in über 200 Ländern dieser Welt halt vertreten. Und leben in erster Linie ausschließlich von dem sogenannten B2B-Geschäft. Das heißt, und anders als beispielsweise ein Mitbewerber von uns, sind wir nicht zwangsläufig darauf ausgerichtet, über Premium-Mitgliedschaften zu sprechen, also dass die Mitglieder, über die wir nachher auch sprechen, die vielleicht auf der Plattform stattfinden sollen, ein kostenpflichtiges Account anlegen müssen. Mhm. Das müssen sie nicht, also können genau das Gleiche auf der Plattform machen wie andere halt auch. Also das heißt, es ist schon eine ganz andere geschäftliche Ausrichtung. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die deutsche oder Dachregion nochmal runtergebrochen. Hier sind wir aktuell 16 Millionen Mitglieder in der Region. Was kann ich noch sagen? Wir gehören seit knapp 4 Jahren jetzt ja zu Microsoft. Wir sind eine Microsoft-Tochter, das wissen viele nicht oder haben es vergessen vielleicht, was in den Nachrichten war. Und wir sind momentan global ca. 15.000 Mitarbeiter. Vielleicht mal, um so einen kleinen Abriss zu geben, wer wir eigentlich sind.
Das ist witzig, dass du das gerade gesagt hast. Ich erinnere mich nämlich gerade, ich war neulich in einem Clubhouse-Talk, da ging es auch um Content und LinkedIn. Und da hat eine Person gesagt, ich wusste gar nicht, dass LinkedIn ein Social Network ist. Ich habe gedacht, ich lege da meinen Lebenslauf an und genau. Dann logge ich mich wieder aus und dann bin ich da quasi fertig. Und das hatten anscheinend dann nicht alle auf dem Schirm oder diese Person hat das nicht auf dem Schirm, dass bei LinkedIn ja auch dieser Content-Teil eigentlich stark im Fokus ist, dass man Beiträge posten kann, dass man Texte veröffentlichen kann, Videos, mit anderen sich vernetzen und so weiter. Sondern es ist eben mehr als nur so ein Lebenslauf.
Genau, richtig. Ja. Stories.
Stimmt, Stories, ja.
Genau, all das, was so Social Network ausmacht, das findet bei uns halt auch statt.
Stichwort Content. Wenn man jetzt als Verein sich so ein Profil anlegt, so ein Unternehmensprofil oder halt dann ein Vereinsprofil, was kann man denn da alles an Content machen oder was sind da Best Practices? Was ist so üblich, wie Vereine kommunizieren auf LinkedIn?
Ich finde, dass das ganze Thema Ehrenamt, darum geht es ja. Und das ganze Thema Ehrenamt hat auch eine sehr, sehr enge Schnittstelle zum Beruf aus meiner Sicht. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, Ich stelle mich als Verein auf dieser Plattform dar und auf der anderen Seite als Individuum und als Berufstätiger, dann muss das nicht in einem Konflikt stehen, sondern generell passt das sogar sehr gut zusammen. Weil auf einem Profil auf LinkedIn erzähle ich eine Story über mich selbst, über meinen Werdegang, beruflichen Werdegang, meinen Bildungshintergrund und aber auch im Idealfall die Sachen, wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, die mich als Person halt ausmachen für das, was ich für die Dinge, für die ich eine Passion habe, die mir wichtig sind. Und das ist eben halt die Vereine, die ich unterstütze, die Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich Mitglied bin, wo ich Vorstand bin, wo ich Sponsor bin. All diese Sachen kann man auf seinem LinkedIn-Profil als Individuum darstellen und sollte man auch tun, weil es geht hier immer mehr darum, dass man ja in der beruflichen Welt nicht nur aufgrund seiner beruflichen und fachlichen Qualifikation in ein Team passt oder in eine Firma, sondern auch im Sinne von Culture and Values und der Kultur, die man teilt, der Werte, die man teilt. Und das wiederum steht ja in enger Korrelation zu dem Vereinsleben oder zu dem Verein, den man halt vertritt. Insofern sollte man als Verein oder als Vereinsmitglied mit einer gewissen Passion über die Dinge berichten, die dieser Verein selber halt macht. Und da geht es gar nicht darum, dass man sich in einem Corporate-Style präsentiert. Man ist ja kein Arbeitgeber, sondern man soll Geschichten erzählen, die bewegen, die wichtig sind, die die Gesellschaft verändern, die Dinge, die dazu aufrufen, mitzumachen. All dafür sollte man ein Social Network nutzen. Und natürlich lebt Vereinsleben immer davon, dass Leute mitmachen und von Freiwilligen. Und wo, wenn nicht auf solchen Plattformen wie unter anderem LinkedIn, kann man Leute dafür begeistern. Vielleicht der Unterschied zu vielleicht einem Netzwerk wie Instagram oder Facebook ist vielleicht, dass man auf der Plattform LinkedIn, die ja eher einen professionellen Hintergrund hat, vielleicht einen leichteren Zugang zu zukünftigen Sponsoren hat, die man für seine Organisation gebrauchen könnte.
Also man hat quasi verschiedene Zielgruppen, die man ansprechen könnte. Man hat Sponsoren oder Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartner, andere Organisationen, aber natürlich auch einfach Leute, die mitmachen könnten, die sich dafür interessieren könnten. Und manche Vereine haben dann ja vielleicht auch noch Angebote einfach für die breite Masse. Also ich denke jetzt an Informationen, also Vereine, die zum Beispiel Aufklärungsarbeit machen möchten, die zum Beispiel einfach nur wollen, dass Leute sich mit ihrem Thema auseinandersetzen, vielleicht, keine Ahnung, an einem Event teilnehmen und Co. Also man hat da ja dann ganz unterschiedliche Zielgruppen, die man über LinkedIn erreichen könnte. Richtig?
Richtig, genau. Und natürlich eben halt auch, wie und in welcher Form man den Content präsentiert. Das ist hat jetzt nicht zwangsläufig etwas mit LinkedIn selbst zu tun, sondern halt auch auf anderen Plattformen ist natürlich sogenannter Rich Media Content, also Video Content, ist immer das, was am meisten geklickt wird. Also wenn man es eben halt darstellen sollte, dann gerne halt auch per kurzem Video. Ich weiß, das ist immer mit einem höheren Aufwand verbunden zum Teil halt, oder man scheut sich eben halt auch und möchte es eben halt manchmal auch vielleicht zu professionell machen einfach, aber manchmal reicht halt auch wirklich das unprofessionelle Video, um bewegte Bilder darzustellen, um Leute zu begeistern.
Ja, das ist ein Punkt, den dein Kollege Thomann auch schon angesprochen hatte in seinem Vortrag. Und er meinte, oft haben ja Organisationen, vor allem je größer sie dann sind, strenge Abnahmeschleifen. Und nein, das darf nicht einfach so gepostet werden. Das muss erst noch jemand angucken und abnehmen. Und er hat gesagt, eigentlich ist es muss gar nicht so professionell sein, sondern es geht ja darum, dass man sieht, was machen die Leute da, was bewegt die Leute da, was ist die Geschichte dahinter. Und manchmal ist es schöner, sowas dann einfach schnell zu posten, als dann erst das noch durch 3 Abnahmeschleifen zu schicken und zu polishen und dann halt erst mit 3 Wochen Verspätung rauszusenden, wenn vielleicht das Thema schon wieder vorbei ist oder der Anlass schon wieder vorbei ist.
Absolut, es muss nicht Hochglanz sein, also das wäre jetzt auch nicht meine Erwartung. Ich glaube, die einfache Regel ist immer, also jeder Verein kennt ja seine eigene Zielgruppe oder die erreichen will. Und der Content sollte halt, ich glaube, eine alte Marketingregel, halt eben halt auch der Zielgruppe dann halt gerecht werden. Es muss kein Hochglanzvideo sein. Es muss in erster Linie erstmal authentisch sein. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und das kann dann auch mal verwackelt sein oder mit schlechter Tonqualität, wenn es denn soweit ist. Hauptsache, es sind halt ein bisschen bewegte Bilder.
Ja, das passt dann ja auch zu den Stories, wenn man die schon von Instagram und Co. kennt. Dann gibt es das Feature jetzt auch seit kurzem bei LinkedIn. Seit wann gibt es das? Ich glaube, seit November, oder?
Ja, seit Ende letzten Jahres wird es in Deutschland auch gelauncht, richtig.
Ja, dann hilft das vielleicht, wenn man da das Story-Format schon kennt von anderen Netzwerken, dann auch bei LinkedIn mal eine Story zu machen von der eigenen Arbeit.
Ja, ist ein interessanter Punkt, auch wenn wir darüber reden. Also ich selber habe mir das auch genau angeschaut und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Instagram oder dann halt LinkedIn miteinander vergleichst, also ich hatte durchaus Stimmen in meinem Netzwerk gelesen, die dann gesagt haben, hey, Stories auf LinkedIn, was soll das? Ja, das LinkedIn ist doch eine professionelle Plattform. Warum soll ich jetzt hier Stories posten? Hingegen bei Instagram bin ich halt ja gewohnt, das zu tun. Aber das hört sich vielleicht gemein, aber ich finde, das ist so eine typische kulturell deutsche Herangehensweise, ne? Zu sagen, wir trennen das jetzt hier strikt. Das eine ist Instagram und da zeige ich eben halt mein Food und mein Cat-Content und auf LinkedIn zeige ich eben halt nur professionellen Content. Das würde ich gar nicht mal so strikt trennen. Also natürlich hat LinkedIn immer einen professionelleren Hintergrund und möchte diesen Anspruch auch haben. Und interessanterweise achtet die Community selbst darauf. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt über mein Profil anfangen würde, ständig irgendwelche, ich bleibe mal dabei, Katzenfotos zu posten, würde mit Sicherheit jemand zu mir in einem Kommentarfeld schreiben, hey, keep LinkedIn professional. Ja, das ist dann so irgendwo das Verständnis dieses Netzwerks. Aber natürlich kann ja Vereinsarbeit und dargestellte Vereinsarbeit im Rahmen von Social Corporate Responsibility auch lustig und auch ermunternd oder erheiternd in einer Story dargestellt werden. Das hat trotzdem einen professionellen Hintergrund. Also ich persönlich würde das nicht so strikt trennen, aber fand es ja amüsant, dass man speziell in unserer Kulturregion das so hinterfragt hat, während es in anderen Regionen, wir sind ja global tätig, eigentlich gar kein Thema war. Da haben sich die Leute aus Marketing darüber gefreut, dass es da war. Nur bei uns in der Dachregion wurde es zunächst so ein bisschen argwöhnisch beäugt am Anfang. Inzwischen ist es nicht mehr so, also man hat sich daran gewöhnt, aber am Anfang war das dann schon ein bisschen komisch.
Ja, das, was du gerade angesprochen hast, das erinnert mich auch an das Stichwort Personal Branding. Also das ist ja auch ein Marketing-Trend in den letzten Jahren, dass man sagt, ich stelle mich da als Person und zeige natürlich, was für einen Job ich habe oder was ich da gelernt habe und Co., aber auch, was mich sonst so umtreibt, was mir wichtig ist, wofür ich mich engagiere. Und dafür ist doch eigentlich Vereinsengagement auch ein super Weg, um zu zeigen, hey, ich engagiere mich zum Beispiel, keine Ahnung, dein Hund hat gerade schon gebellt und die Aufnahme kurz unterbrochen, zu sagen, ich bin ein Hundemensch. Mensch, ich engagiere mich im Tierschutzverein. Ne? Das kann man dann ja auch zum Beispiel super benutzen, um eben so eigene Werte oder Persönlichkeitsmerkmale da zu zeigen. Und wenn dann in deinem LinkedIn-Bild im Hintergrund der Dackel zu sehen ist und du dann zwischendurch mal eine Story machst und sagst, hey, heute habe ich wieder Spenden gesammelt für den Tierschutzverein, das passt dann ja auch super zusammen. Da ist dann ja auch kein Widerspruch, nicht wahr?
Absolut, absolut. Und wie gesagt, es ist auch Teil. Also des Hirings und Recruiting von heute sind auch ehrenamtliche Tätigkeiten und Vereine darzustellen, sind unglaublich wichtig für die Brand auf jeden Fall.
Ja, ich finde diesen Netzwerkeffekt total spannend. Ich habe nämlich in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du beim DLRG warst 10 Jahre lang. Und hab gesehen, okay, also der Marc hat auch Erfahrung im sozialen Engagement, der hat auch viele Jahre beim DLRG mitgearbeitet. Und dann habe ich mir das Profil von der DLRG angeguckt, um zu schauen, wie die das so machen, was die da so posten und Co. Und fand es dann spannend, dass man darüber dann wiederum gucken konnte, wer arbeitet denn alles beim DLRG? Und da sind dann natürlich nicht nur hauptamtliche Mitarbeiter, sondern da sind natürlich auch ganz viele Leute, die ebenfalls ehrenamtlich beim DLRG gearbeitet haben. Und dann konnte man da dann wieder sich durchklicken und dadurch dann Leute entdecken. Und das finde ich total spannend, dass man dadurch quasi noch so einen Faktor hat, wie man entdeckt werden kann oder wie man Netzwerk bilden kann, wie man vielleicht sich mit anderen Leuten vernetzen kann, wo man sieht, ah, die engagieren sich für das gleiche Thema wie ich oder die sind beim gleichen Verein wie ich. Gerade bei sowas wie DLRG, was es natürlich ja, sehr großflächig gibt und nicht nur so kleine Vereine, die es nur an einem Ort gab. Das fand ich total spannend, dass man da eben noch so eine Komponente hat, um zu sagen, ich erweitere mein Netzwerk oder wir bilden gemeinsam ein Netzwerk.
Ja, das fängt ja schon bei einer Fahrgemeinschaft an, die man vielleicht dann irgendwie damit organisieren kann oder was es auch immer sei. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig auf jeden Fall, klar. Natürlich, je größer der Verein ist und verzweigter er ist, umso größer dann auch die Verzweigung des Netzwerks, klar. Aber jeder fängt mal klein an und ich sag mal, man muss ja auch, ich sag mal, die eigenen Ansprüche müssen ja realistisch sein. Also ich glaube, der Kaninchenzüchterverein um die Ecke, der leistet eine wichtige Arbeit für seine Gemeinschaft, für seine für seinen Stadtteil vielleicht. Vielleicht veranstaltet er einmal im Jahr ein Gartenfest für den Stadtteil. Das ist genauso wichtig für die soziale Kultur des Stadtteils wie vielleicht eine DLRG, die eben halt großflächige Arbeit. Aber beide sind wichtig. Aber natürlich muss jetzt der Kaninchenzüchterverein um die Ecke keinen globalen Auftritt auf unserer Plattform haben. Das ist jetzt nicht, nicht der Ansatz, den sollte er, glaube ich, auch nicht haben.
Ja, ich habe noch eine Funktion entdeckt, beziehungsweise was heißt entdeckt, aber ich habe gesehen, dass man auch Stellenanzeigen markieren kann als Anzeige, wo Ehrenamtliche gesucht werden. Mhm. Und das ist was, ich muss zugeben, das hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm, dass man auch solche richtigen formalen Stellenanzeigen erstellen kann, um zu sagen, wir suchen Volunteers für diesen oder jenen Bereich. Kannst du da mal Best Practices geben? Wie kann man so eine Stellenanzeige gestalten? Macht es für den kleinen Verein Sinn oder eher für größere soziale Organisationen? Was ist da deine Einschätzung zu diesen Stellenanzeigen?
Wahrscheinlich eher doch für größere, ne? Also ich sag mal, es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Also am Ende ist so eine Stellenanzeige eben halt auch so ausgerichtet, dass sie die aufgrund eines Algorithmus eben halt auch die richtige Person oder die richtige Person und Zielgruppe finden muss. Das heißt, der Inhalt dieser Stellenanzeige beinhaltet ja schon Schlag- und Keywörter, die eben halt auf die Zielgruppe dann eben halt dann ausgerichtet ist. Das fängt ja an bei der Lokation, das fängt an bei der Tätigkeit oder bei den benötigten Fähigkeiten. Und also ich sag mal, Man kann es probieren. Es kommt immer darauf an, was man sucht und braucht. Aber hier ist auch in erster Linie wirklich erstmal Try and Error gefragt. Also es ist nicht erstmal so, dass man sagen kann, also diese eine Anzeige als Volunteer, die funktioniert jetzt perfekt auch hundertprozentig, sondern man muss es halt einfach erstmal ausprobieren. Die Beschreibung ist wichtig und da sollte man, glaube ich, auch nichts mit zu granularen Phrasen arbeiten, also flexibel, hochmotiviert und was mir da auch noch so einfällt, sondern man sollte wirklich sehr authentisch und direkt und gezielt beschreiben, was man halt auch will, aber auch was man bietet. Das ist immer wichtig, was ich oftmals sehe, dass das nicht nur beschrieben wird, was gefordert wird, sondern eben halt was man bekommt. Und das meine ich jetzt nicht nur monetär, gerade bei Vereinen ist das ja eher nichts Kommerzielles, sondern etwas, was gibt denn dieser Verein zurück und was gibt es mir und was kann es mir für Freude bereiten. Also das ist wichtig, dass wir das herausstellen.
Ja, ich habe vorhin ein bisschen gestöbert und ich fand es total witzig, dass der mir dann sogar angezeigt hat, welche Stellen gut zu mir passen. Also da war dann so ein kleines Symbol, passt gut zu meinem Profil. Also quasi, ich wäre geeignet für diese Stelle. Ja. Und ich habe da ein Beispiel gesehen, das war nur so ganz kurz und knapp, so hey, wir suchen neue Leute, Mitte Februar geht's los. Da dachte ich so, naja, das ist jetzt schon irgendwie eine große Hürde, da tatsächlich mich zu melden, weil es so nichtssagend war. Ja. Und ich habe aber eine andere Anzeige gesehen, da war genau das, was du gerade gesagt hast. Da wurde zum Beispiel herausgestellt, dass man durch die Arbeit bei diesem Verein ein tolles Netzwerk in der Kulturbranche dieser Stadt bekommt. Wo ich dachte, hey, das ist so ein Benefit, weil klar, im Ehrenamt geht es darum, das ist kein bezahlter Job, das ist nicht der Job, wo ich meine Miete mitverdiene, sondern im Ehrenamt engagiere ich mich ja, weil ich mich für einen Wert ausleben möchte oder weil ich was Neues lernen möchte oder weil ich neue Leute kennenlernen möchte. Und das fand ich cool, dass die da so gut beschreiben konnten, was man quasi machen soll oder was für eine Art von Person gut geeignet ist für die Stelle, aber auch gleich zu sagen, hey, und das bieten wir dir, das hast du davon, wenn du dich dabei bei uns engagierst. Also das fand
ist natürlich
cool.
auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist natürlich das Matching. Also was auf der anderen Seite wird mir dann vorgeschlagen. Und das Matching kann natürlich nur dann funktionieren, wenn dein Profil dementsprechend aussagekräftig ist. Ja, das heißt also, viele verwechseln den Aufbau eines Profils bei uns oder bei unserem Mitbewerber Xing beispielsweise mal mit so einem starren Lebenslauf oder so. Mhm. Ne? Also wir lieben das so, unsere Lebenslaufstationen hier mal reinzuschreiben. Das mag zum Teil Sinn machen für die professionelle Darstellung, aber auf einem LinkedIn-Profil kann man noch eine ganze Menge mehr darstellen. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit und Felder, in denen man Texte eben halt einstellen kann, also ein kleines Kurzprofil, wie sich selber erstellen kann. Und je mehr Schlagwörter in diesem Text stattfinden, in dem man sich selber beschreibt, umso besser kann natürlich ein Algorithmus dahinter die richtigen Jobs und Vorschläge matchen. Ja, das heißt also Beispiel, wenn du in deiner Story über dich selbst, in deiner Kurzstory über dich selbst eben halt reinschreibst, so Stichwörter wie soziales Engagement, Gesellschaft, Beteiligung und solche Stichwörter, dann weiß natürlich auf der anderen Seite auch der Algorithmus dahinter, aha, alles klar, Das ist etwas, was sie interessiert und wird dir dementsprechend vorgeschlagen. Mhm. Findet der Algorithmus in deinem Profil keinerlei solche Schlag- oder Stichwörter? Oder hast du dich auch in der Vergangenheit auf dieser Plattform nicht dementsprechend engagiert? Also sprich, du hast solche Artikel gelesen, du hast sie geliked, du hast sie kommentiert. All das komplettiert ja das Bild dieses Algorithmuses. Dann würde dementsprechend auch der Vorschlag nicht zu dir passen. Aber so ein Netzwerk, und das ist bei uns ja jetzt nichts Neues bei LinkedIn, das macht ja ist bei anderen ja genauso, das lernt ja von deinem Verhalten, von deinem Engagement und wird dementsprechend auch immer bessere Vorschläge dann machen.
Mhm, ja. Apropos Algorithmus, einen weiteren spannenden Aspekt, den der Thoman gesagt hat, sorry, dass ich immer hier seine Keynote heranziehe,
absolut.
Aber der
also
hat es so gut gemacht.
Allein, ich bin total allein mit dem, was Thoman sagt. Also Thoman ist super, auf jeden Fall.
Ja, und zwar hat er da was Spannendes gesagt, und zwar hat er gesagt, man soll ruhig über verschiedene Aspekte sprechen auf LinkedIn. Man soll keine Angst davor haben, da quasi so eine Mischung von verschiedenen Aspekten oder verschiedenen Themen zu posten. Weil die Plattform oder euer Algorithmus gut darin ist, das dann den Leuten zu zeigen, die es interessiert. Und das fand ich spannend, weil diese Frage, oh, was sollen wir posten? Und auch dieses Stichwort, irgendwie nicht unprofessionell wirken und so weiter, das hält ja oft Leute davor ab, irgendwas zu posten. Oder die machen sich dann zu sehr in den Kopf. Und das fand ich irgendwie total spannend, dass der Thoman gesagt hat, postet einfach und lasst es quasi unsere Sorge sein oder die Sorge unseres Algorithmus, dass wir das dann den Leuten zeigen, für die es spannend ist. Oder vielleicht dann eine Person, die sich für den Aspekt nicht interessiert, dass die Person das dann auch gar nicht sieht und nicht denkt, Mann, das ist ja langweilig, was der LRG-Ortsverein Berlin schon wieder gepostet hat. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das stimmt. Also noch zwei Sachen dazu. Man kann das Ganze ja noch unterstützend dann natürlich mit Hashtags halt auch untermalen, ne, dass man dementsprechend dann die Zielgruppen das auch dementsprechend findet oder man selbst Hashtags findet, die einen interessieren. Und das andere, was mir dazu noch einfällt, noch komplettierend, ist auch ganz wichtig, dass man auch aus seinem eigenen Netzwerk heraus und aus seiner eigenen Bubble heraus denken sollte. Also wir tendieren immer sehr dazu, ich sage mal, in solchen Gruppen oder Vereinen zu denken. Also ich engagiere mich für die Umwelthilfe und das heißt also auch, ich erweitere mein Netzwerk innerhalb der Umwelthilfe. Ja, das heißt, man bewegt sich in diesem Netzwerk. Also, aber so ein globales Netzwerk mit so vielen Möglichkeiten und so vielen unterschiedlichen Organisationen bietet dir aber auch die Möglichkeit, mal ganz andere Organisationen kennenzulernen, die vollkommen mit einem nichts zu tun haben. Aber einfach mal Unternehmen oder Vereine, man kann denen ja auch folgen, ne? Man kann den Follow-Button drücken, dementsprechend tauchen dann ja auch jemals solche Updates in meinem Feed auf. Das aus meiner Sicht bereichert das eigene Netzwerk und gibt einem ganz neue Möglichkeiten. Also ich schließe mich da nicht aus, man selber folgt erstmal den Dingen einfach, wo man sagt, ja, damit kenne ich mich aus, keine Ahnung, ich arbeite im Marketing, also gehe ich in eine Marketinggruppe und folge irgendwie Marketingpersönlichkeiten und Thought-Leadern und so weiter und man ist dann irgendwo in seiner eigenen Bubble drin. Und sieht immer nur das, wo man eh immer schon denkt, ja, die haben recht und ich like das und ich kommentiere was und mir gefällt das. Aber mein Tipp wäre halt auch immer ganz vollkommen außerhalb seiner eigenen Bubble zu denken und mal in ganz andere Richtungen zu gehen und auch diesen Unternehmen und Personen und Thought-Leadern und Influencern, die wir auf unserer Plattform halt auch haben, halt zu folgen.
Und dann kommt man ja wieder auf gute Ideen, wie man das dann doch wieder eine Verbindung schaffen kann zum eigenen Thema oder irgendwelche Gemeinsamkeiten findet. Oder
genau, so. Genau, ja. Genau. Vor allem, also gerade das Thema Thought Leadership ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges, auch für Vereine und Organisationen oder vielleicht auch gerade für eure Vereine und Organisationen, weil am Ende geht es, und wir hatten das am Anfang, geht es darum, eben halt interessante Stories zu erzählen und das ist eine Win-Win-Situation. Also wir auf LinkedIn, wir haben ausschließlich und zu 100% User-Generated Content. Das heißt also, wir produzieren keinen eigenen Content. Der Content, der bei uns produziert wird, der ist nur von unseren Usern. Ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl, aber ich weiß zum Beispiel, 2019 waren es, glaube ich, 350 Milliarden Feed-Updates allein. So, das würden jetzt noch viel mehr sein. Also da ist ganz, ganz viel Content unterwegs. Und natürlich ist der Benefit unserer Plattform der, dass wir guten Content haben. Und wir sind ja auch interessiert an guten Content. Und man muss nicht als Verein vielleicht den Respekt haben, ich habe jetzt nicht so eine interessante Story im Sinne von Thought Leadership zu erzählen, wie ist ein Siemens-Vorstand oder ein VW-Vorstand oder ein SAP-Vorstand hat. Aber man hat mit Sicherheit genauso spannende, interessante Geschichten zu erzählen, die einen sozialen Impact halt haben, die mit Sicherheit ganz genauso gut sind und die halt auch für ein gewisses Vordenken sorgen können und Leute inspirieren können. Es geht ja um Inspiration. Mhm. Und also insofern kann ich nur Vereinen, für die oder mit denen du ja sprichst, raten, nicht jeder ist so jemand, der so ein Extrovert Person ist, der sagt, ich gehe jetzt nach außen, erzähle es. Aber mit Sicherheit gibt es im Verein Menschen, die wirklich vielleicht ein Talent dafür haben, solche Geschichten zu erzählen. Es muss ja nicht immer gleich der Vereinsvorstand sein, es kann auch jemand anders sein, es kann ja das ganz normale Mitglied sein, je nachdem wer. Ja. Also man sollte ganz im pragmatischen Sinne, glaube ich, eine Person definieren. Im Idealfall ist es vielleicht die Person der Öffentlichkeitsarbeit, sonst ist halt jemand anders, die interessante Geschichten erzählen kann oder diese interessanten Geschichten halt sammelt und dann erzählt. Mhm.
Was ich bei LinkedIn auch spannend finde, ist, dass man ja immer wieder Content vorgeschlagen bekommt, der für einen interessant sein könnte oder was dann im eigenen Netzwerk geteilt wird oder sowas. Mhm. Vielleicht kann man das gar nicht, aber was kann ich denn tun? Angenommen, mein Verein erzählt irgendwie eine tolle Geschichte. Haben wir da noch irgendwie Einfluss drauf, dass anderen Leuten das noch angezeigt wird? Oder ist das einfach nur, wenn der Algorithmus sieht, in unserem Netzwerk kommt es gut an, dann wird es auch anderen Leuten angezeigt? Kannst du da irgendwie Tipps geben? Weil das ist ja der Jackpot. Dann wünscht sich ja, dass dann auch fremde Menschen auf die eigene Story aufmerksam werden und sehen, was man da so coole Sachen macht.
Erstmal, der eine wichtige Tipp ist, man kann ja auch seinen Feed einstellen. Ne? Das heißt, es gibt so oben kleine drei Punkte und da kann man dem Feed sagen, was mir angezeigt werden soll. Ich kann auch Inhalte blockieren oder dem Feed auch Stück für Stück beibringen, was er mir anzeigen soll und was nicht. Das ist sowohl der User-Generated Content als halt auch die Sponsored Updates, die da stattfinden, also die Werbung, auch das kann ich einstellen, ob es relevant ist oder nicht. Weil das Allerwichtigste bei uns auf der Plattform ist wirklich das Thema Trust. Das heißt, wir wollen immer den Trigger setzen, dass wenn jemand die App öffnet oder am Desktop LinkedIn öffnet, dass diese Inhalte für ihn auch relevant sind und ihm halt nicht mit der Zeit nerven. Wenn sie nerven, werden wir irgendwann auf der Plattform nicht mehr besucht und dann nützt es nicht, dass wir Millionen von Mitgliedern haben, sondern wir brauchen eine lebendige Plattform. Das heißt also erstmal auch selber dafür sorgen, dass man seine Timeline, sein Feed ein bisschen einstellt und schaut, okay, das ist relevant oder das nicht, weil über die Zeit ändert sich das ja dementsprechend halt auch. Und dann sollte man natürlich als Verein erstmal die Power seines eigenen Netzwerks nutzen. Das heißt also, man sollte dann wirklich schon auch sich selber gegenseitig aktivieren und sagen, hey, liked und shared diesen Artikel. Man kennt das, aber viele machen es halt nicht. Und dann hast du vollkommen recht. Dann lernt natürlich halt auch der Feed davon, von dem, was interessant ist, also was geliked und geshared worden ist, und würde dann eben halt auch diese Inhalte wieder sehen und automatisch vorspielen. Mhm.
Also dann nicht faul sein, einfach nur auf Veröffentlichen klicken und dann die Daumen drücken, dass was passiert, sondern auch das eigene Netzwerk nochmal darauf aufmerksam machen, hey, guck mal, folgst du uns schon auf LinkedIn, wir haben da was Cooles gepostet, damit man da diesen Vorsprung schon nutzt, den man durch das eigene Netzwerk hat.
Genau, also man kann wieder sagen, es heißt ja Network und in Work steht auch Arbeit. Ja? Das ist dann eben halt immer meine Eselsbrücke dafür. Das kommt nicht von alleine. Aber das ist ehrlicherweise nicht etwas, was ich klassisch ausschließlich bei Vereinen oder Institutionen sehen würde. Also generell musste speziell hier in der Dachregion erstmal das Verständnis für die Wichtigkeit von Social Media und der Darstellung dort erstmal gelernt werden und dem richtigen Stellenwert dazu bringen. Also ich weiß, habe selber mittelständische Unternehmen erlebt, die gesagt haben, okay, Social Media, das ist Gedöns, das macht noch so nebenbei unsere Rezeption und dann wird das dann eben halt da so gemacht. Aber Social Media braucht im Professionellen, wie auch im Vereinsleben, eine Strategie. Das ist definitiv so. Ja, es braucht einen Contentplan, es braucht Verantwortliche dafür und man muss es wirklich strukturieren. Das hört sich nach viel Arbeit an. Ich selber arbeite auch im Ehrenamt, insofern ich weiß, wovon ich spreche. Aber letztendlich, wenn man es einmal organisiert, ist das relativ einfach. Also wenn man einfach beispielsweise man sagt, pass auf, wir haben hier unser Account und wir wollen dafür sorgen, dass zumindest, sagen wir mal, zweimal die Woche ein Update gepostet wird. Das ist so unser Minimumziel. Dann sucht man sich jemanden Verantwortlichen, der das macht. Dann sucht man sich drumherum noch vielleicht drei Leute, die dafür verantwortlich sind, dieser einen Person Content zuzuspielen, den sie vielleicht gerade gesehen haben, der interessant für diesen Verein wäre. Entweder sie machen ihn selbst oder sie haben etwas zum Sharen. Und dann hat dieser Verantwortliche dann nur noch die Aufgabe, das dann alle 2 Tage zu posten, zu einer gewissen Zeit vielleicht, wie man sich festlegt, und das war's. Das hört sich jetzt irgendwie nach Raketenwissenschaft an, aber es ist eigentlich relativ einfach zu organisieren. Nur man muss es halt machen. Man tendiert leider dazu, dass man einfach mal sagt, naja, jeder kann ja mal was posten, dann läuft das schon. Das funktioniert aber nicht.
Ja. Und dann sitzt man nämlich da und sagt, oh Mist, wir haben seit 3 Wochen nichts mehr gepostet.
Genau.
Dann kriegt man Schweißperlen auf der Stirn und dann postet man irgendwas, auch wenn das nur so mittelmäßig ist, einfach nur um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Aber das, ja, ist dann wahrscheinlich auch nicht so der tolle Content, den das Netzwerk spannend findet.
Nein, es braucht Verantwortlichkeiten und es braucht Struktur. Also so sehr man sich auch wünschen würde, dass das da alles etwas lockerer über die Bühne geht, wenn Social Media ein Teil einer Öffentlichkeitsarbeitsstrategie eines Vereines oder einer Institution sein soll, dann muss man das tun. Ich denke mal, im Verein gibt es heute den klassischen Vorstand. Vielleicht gibt es da den Protokollführer. Oftmals ist es der Protokollführer, der fällt jemand noch für diese Sachen, dementsprechend zuständig ist. Aber im Idealfall sollte man vielleicht auch in Vereinssatzungen und bei der Zusammensetzung eines Vereins, vielleicht, es gibt ja die Beisitzer, die dann dabei sind, mal darüber nachdenken, dass man vielleicht anfängt, auch in Satzungen zu verändern, Social-Media-Verantwortliche zu definieren.
Das ist spannend. Genau das haben wir nämlich damals gemacht in der Hochschulgruppe, in der ich mich in meiner Studienzeit engagiert habe, weil wir da gemerkt haben, okay, es gibt immer so einen Posten für Event und es gibt einen Posten für dieses und jenes. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Posten geschaffen namens Hochschulmarketing und den dann auch gleichberechtigt verankert, damit wir eben genau da immer jemanden haben, der sich darum kümmert. Ja, spannend, dass du das sagst. Ja, genau das haben wir dann schon hinter uns gehabt in meinem Verein. Ja.
Ich spreche aus eigener leidlicher Erfahrung aus meiner Vereinsarbeit. Insofern ist es genau das Gleiche.
Ja, das finde ich spannend. Also das klingt, als würdest du auch die Marketingaufgaben in deinem Ehrenamt übernehmen, richtig?
Ja, so ein bisschen.
Es gibt ja manchmal auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich will nicht das machen, was ich im Beruf mache. Ich will im Ehrenamt genau die Abwechslung. Also da gibt es ja verschiedene Typen. Ob man sagt, Skilled Volunteering, ich mache genau das, was ich gut kann. Da kann ich den meisten Impact haben. Oder ob man sagt, um Gottes Willen, ich will was ganz anderes machen, weil ich Tapetenwechsel brauche.
Das stimmt, aber das Problem ist, es macht ja sonst keiner. Das ist das Problem.
Verstehe. Noch ein witziges Feature. Ich erinnere mich gerade, das hatte ich jetzt gar nicht in meinen Notizen hier, aber ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Wochen mal was bei LinkedIn gepostet habe und dann kam so ein Pop-up oder ich bin auf mein Profil gegangen und dann kam so ein Pop-up, hey, sollen wir dich erinnern, damit du regelmäßig postest? Irgendwie sowas. Und dann dachte ich, wie witzig ist das denn, dass die Plattformen uns jetzt dabei helfen, dass wir selber regelmäßig uns melden? Gibt es demnächst dann so ein Tool, das uns dann hilft, einen Redaktionsplan aufzusetzen? Weil das habe ich bei den anderen Netzwerken auch nie gesehen. Da ist ja auch klar, die wollen ja auch, dass wir regelmäßig posten. Klar. Aber ich habe noch nie bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram eine Benachrichtigung gesehen mit, hey, sollen wir dir einen Pop-up schicken, damit du mal wieder was postest? Das fand ich total witzig, dass ich das bei LinkedIn bekommen habe. Aber vielleicht hat der Algorithmus mich auch damit gescholten, dass ich dann nicht regelmäßig genug aktiv bin.
Also, okay, ich bin ganz ehrlich, das Feature kannte ich noch nicht.
Vielleicht war es auch ein Test oder so, keine Ahnung.
Liegt wahrscheinlich daran, dass ich regelmäßig poste und das dann nicht bekomme.
Kann sein,
ehrlicherweise. Aber klar, aber ich vielleicht nochmal, was ich vorhin nochmal gesagt habe, das wirklich das Allerwichtigste, und ich will da gar nicht zu corporate klingen, weil wir hier lieber über Vereinsleben halt auch sprechen, aber weniger als Mitarbeiter von LinkedIn, mehr als jemand, der eben halt die Plattform auch nutzt, das nochmal gesagt, also ich nutze eine Plattform XY, wenn sie mich nicht nervt. Sie darf mich einfach nicht nerven. Ja, das ist wichtig. Sie darf mich nicht nerven mit zu viel Pop-ups, mit zu viel Benachrichtigungen, mit Nachrichten, die ich nicht bekommen will. Natürlich auch nicht mit Hate Speech. Sie darf mich nicht nerven. Sie muss darauf achten, dass ich mich wohlfühle und dass ich die Zeit, die ich auf ihr verbringe, für mich halt einen Mehrwert generiert. Und das ist ein ganz schmaler Grat natürlich, ne, logisch. Also weil natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Aber ehrlicherweise natürlich, jetzt muss ich das mal durch die LinkedIn-Brille sehen, aber ich denke, LinkedIn macht das bisher ganz gut, dass man da vor allen Dingen verlässlichen Inhalt halt findet. Und das ist etwas, was ich halt immer mehr höre und sehe, wenn ich mich halt auch mal außerhalb meiner eigenen Bubble bewege, die natürlich wissen, dass ich bei LinkedIn arbeite, aber eben die externe Wahrnehmung sehe. Natürlich ist das Thema Fake News und bewusst gesteuerte Nachrichten, die bewusst eben halt auch falsch dargestellt werden, eine ganz große Problematik. Bisher habe ich das Gefühl, dass wir das auf LinkedIn eigentlich ganz gut machen und dass der Content sehr, 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 sehr gut ist und auch sehr valide und sehr, sehr, sehr relevant für mich. Und das ist für mich erstmal sehr, sehr wichtig. Und das ist ein hohes Gut. Da werden viele Ressourcen reingesteckt, eben halt auch, dass es auch so bleibt und dass es so ist. Und wir haben ganz, ganz viele Limitierungen intern, die so gar keiner kennt, die dafür sorgen, dass Mitglieder auf der Plattform auch nicht genervt werden.
Spannend, wenn man darüber nachdenkt, welche Gefühle man quasi hat, wenn man ein soziales Netzwerk öffnet oder was dann ja auch den sozialen Netzwerken zugeschrieben wird. Also irgendwie Stichwort Instagram, irgendwie alles Fake und Plastik und so weiter, weil es ja auch früher immer so die... Es hat sich auch gewandelt, Instagram ist ja auch authentischer geworden, würde ich sagen, aber früher hieß es immer so, ja, Instagram, die Fake-Welt, wo alle irgendwie ihren Urlaub und ihre Handtaschen posten und so weiter, wo dann ja auch negative Gefühle wie sozialer Vergleich und so weiter aufgekommen sind, also sich da Gedanken drüber zu machen, was für Gefühle haben die Leute, die LinkedIn nutzen und ihr gebt euch Mühe, dass sie nicht genervt sind, sondern dass sie es als mehrwertig empfinden und dann eben zu überlegen, wie passen wir da rein als Verein, wie können wir da passend quasi zu agieren.
Und ich bin 100% der Überzeugung, dass LinkedIn dafür eine gute Plattform sein kann, absolut. Und das kann, um ihn nochmal zu zitieren, der Kaninchenzüchterverein um die Ecke sein, genauso wie eine andere Institution. Weil die ureigene Funktion, die LinkedIn einmal haben sollte und immer noch hat, als es gegründet wurde, ist, dass man sagt, ich kenne jemanden, der einen kennt und vielleicht kann der mir ja helfen. Also ich brauche Hilfe bei irgendeiner Sache. Kannst du mir helfen? Und das geht sich gar nicht klassisch darum, erstmal mich in einen neuen Job weiter zu empfehlen. Natürlich ist das auch ein Ansatz dieses Netzwerkes. Aber generell erstmal, ich habe hier eine Aufgabe, ich habe hier ein Projekt und dafür brauche ich Hilfe und ich benutze jetzt einfach mal mein Netzwerk, um mal zu sehen, ob mir aus meinem Netzwerk jemand helfen kann. Und das geht los mit, wir haben am kommenden Samstag eine Aufräumaktion unseres Vereinsgeländes oder wir brauchen noch eine Kettensäge, wer kann die bedienen oder eben halt ein bisschen moderner, was du gerade sagtest, halt auch, wir brauchen jemanden, der die Webseite unseres Vereins neu erstellt und gibt es da vielleicht Leute in meinem Netzwerk, die sich damit auskennen, die eben halt ehrenamtlich helfen können und so weiter. Also all diesen Mehrwert kann man auf jeden Fall auch auf LinkedIn als Plattform nutzen, definitiv.
Ja, super. Marc, hast du uns zum Abschluss noch ein oder zwei Beispiele für kleine oder große NGOs, wo du sagst, die machen einen tollen Job bei LinkedIn, denen folge ich gerne, die erzählen tolle Geschichten, die wir uns mal angucken können zur Inspiration. Fallen dir da spontan welche ein?
Also mir fällt natürlich spontan meine Lieblingsorganisation an, meine Lieblings-NGO. Das ist eine größere allerdings, also das ist eine, die man muss schon sagen, weltweit beschränkt unterwegs ist. Der Name ist Skatistan. Und weil du gerade das Stichwort sagst, ist interessant. Ich finde die unglaublich interessant. Skatistan ist eine Organisation, die vor allen Dingen Kindern in Afghanistan, wie der Name sagt, aber auch in Kambodscha und auch in Südafrika inzwischen, hilft, an Bildung zu gelangen. Vor allen Dingen Mädchen und Frauen, bei denen es ja nochmal in den Kulturen noch viel schwieriger ist, eben halt Anbildung und in Schule ranzukommen, weil es oftmals immer den Jungen vorbehalten ist. Und die Story, wie das begonnen hat, also der Gründer bis hin zu dem, wie das jetzt aufgebaut worden ist, einfach mega interessant und verbindet natürlich so ein bisschen meine Begeisterung eben halt auch mit dem Skateboard-Sport im Allgemeinen, weil man klassisch gesagt versucht, die Kinder dafür zu begeistern, Skateboard-Sport anzufangen. Und in diesen Skateboard-Schulen parallel bietet man dann Schulunterricht an.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Motiv, was auch visuell bestimmt spannend darzustellen ist mit Skateboard lernenden Kids, ja.
Ist mega, ist wirklich mega. Also ich empfehle auf jeden Fall, dieser Organisation zu folgen, die finde ich ganz, ganz spannend. Aber genauso natürlich, wenn wir ein bisschen kleiner gehen, wenn sie nicht ganz global, natürlich die gute alte DLRG, in der ich früher war, jetzt aber nicht mehr bin, ist immer wert zu folgen. Ist eine tolle Organisation, viele Jahre damit meine Jugend verbracht, meine Jugendfreizeiten und auch als wahrscheinlich noch, bevor es Baywatch gab, als Strandwächter am Strand gestanden. Also auch eine ganz tolle Organisation.
Super, die gucken wir uns an. Dankeschön für deine Zeit und deine LinkedIn-Tipps, Marc. Es gibt ja von LinkedIn selber auch Ressourcen für Non-Profits. Kannst du da jetzt nochmal darauf hinweisen, wo können wir uns angucken, wie LinkedIn, was für Inhalte LinkedIn hat für Non-Profits und NGOs?
Also ich würde sagen, am einfachsten ist es eben halt, LinkedIn for Nonprofits zu folgen, also als Company-Website. Die haben wir da. Ich denke, du wirst es wahrscheinlich irgendwie verlinken, gehe ich mal von aus. Mhm. Ansonsten schicke ich dir das nochmal. Da sind alle Inhalte, die man als Nonprofit, als Verein braucht. Da geht es über Panels, Interessanten, denen man zuhören kann. Es geht darum, wie man Fundraising macht, also Volunteering und so weiter. Ich denke mal, das ist die spannendste Seite dafür.
Okay, super. Die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Also, wenn ihr das jetzt gehört habt, gerne in die Shownotes gucken. Da verlinke ich das und dann könnt ihr der Seite folgen. Klasse.
Ja, gerne.
Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und viele LinkedIn-Tipps verraten hast und hoffe natürlich, dass wir jetzt hier die ein oder anderen inspiriert haben, auch mal LinkedIn als Kanal für die Öffentlichkeitsarbeit ihres Vereins in Betracht zu ziehen. Dankeschön, Marc.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse.